Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz zu dieser Sommerzeit. In dieser Phase des Jahres haben wir traditionell immer wieder Gespräche mit Studierenden eingeschaltet, die über ihre Abschlussarbeiten reden, Diplomarbeiten oder Dissertationen. Und für die heutige Sendung ist so ein Gespräch wieder vorgesehen. Das ist ein Thema und ein Gesprächspartner, der auf eine besondere und etwas spezielle Art und Weise mit Radio, mit Ton, mit Musik, mit all dem, was den Bereich des Akustischen betrifft, vertraut ist, Peter Rantascher, der für die Wiener Szene gesprochen, der Mann hinter dem Ritz ist. Ritz für jemanden, der ein wenig poststrukturalistische philosophische Assoziationen hat, kommt von Ritzom, nehme ich an.
Ja, schönen Nachmittag, ja, das stimmt.
Und ist das nur der Name oder ist es mehr?
Das führt dann fast schon gleich in das Thema hinein. Ritz, es gibt ja ein, wenn man es nicht aufschreibt, ziemlich gleich klingendes nobles Etablissement, ein Hotel, wo das auch schon Lieder gesungen worden sind. Und in dem Sinn war der Name für einen kleinen Musikclub, der 98 gestartet worden ist, als Spielfläche für experimentellere elektronische Ausdrucksformen. Eine kleine Selbstironie, ging aber weiter, weil dieser Begriff des Rhizoms zumindest damals, 98 und davor, auch eine metaphorische Qualität hatte für das, was aus dem Internet werden sollte, wie man das verstanden hat, mit dezentralen Strukturen, mit Knoten, die sich verbinden oder nicht verbinden. Und das waren Themen, die man damals diskutiert hat. Und als ich das mit meinem Partner Herbert Molin aufgesetzt habe, der heute auch sehr viel dort Musikprogramm macht, hat sich das einfach angeboten.
Wenn man es auf der Webseite nachliest, ist eben auch genau die Rede davon, dass verschiedene soziale Kulturen, verschiedene Techniken, verschiedene Musikstile auf diese Art und Weise vernetzt werden. Weil Sie das jetzt angesprochen haben mit damals und Rhizom und Internet, hätte ich doch die neugierige Frage, ob sich diese Netzwerkstruktur, wie sie in der französischen Philosophie vorgezeichnet worden ist, ob sich die in der Praxis der Musikaufführung und in der Praxis der Verbreitung, dann der multimedialen Verbreitung, die ja auch eine Rolle spielt, so bewährt hat, oder ist das mehr ein Bild für die Oberfläche?
Ambivalent. Das gilt nach wie vor und gerade Nischenszenen sind sehr stark netzwerkartig strukturiert und die technischen Verfeinerungen und Möglichkeiten, die sich über die Jahre entwickelt haben, haben das eigentlich eher noch verstärkt. Es reisen eben nicht nur die Leute, sondern auch ihre Klänge sind relativ leicht erhältlich, wenn man so sagen mag. Und damit ist auch der sich daraus ergebende Diskurs sehr vielfältig geworden. Es gibt aber eben auch eine Gegenbewegung und das wird ja sehr intensiv in den Fragen der Netzkultur diskutiert und die kommt eben aus diesen zwei Kräften, auf der einen Seite der eher politischen Kontrollvorstellungen, die auf das Netz geworfen werden und zum Zweiten also diese sehr stark kommerziellen Interessen, die aus der politischen Entscheidung, diese aus der öffentlichen Hand finanzierte Infrastruktur zu privatisieren folgen. Also hätte Clinton damals diesen Data Highway nicht als private Angelegenheit, sondern als staatliche Aufgabe begriffen, so wie es in der Entwicklung wäre, so war das damals, dann glaube ich, würde sich das anders darstellen, was interessante weitere Fragen aufwirft. Aber nicht unser Thema sind heute.
In dieser Herangehensweise, die ein bisschen auch prinzipienorientiert ist, liegt vermutlich auch der Grund dafür, dass Sie, obwohl Sie quasi ein erfolgreicher Geschäftsmann sind, sich auch gedacht haben, Sie wollen das fundieren, Sie wollen eine theoretische Zugangsweise wählen dazu. Und wie ich dem Lebenslauf entnehme, hat das auch eine Vorgeschichte, die ist ja relativ vielgestaltig. Ich lese was von Medizin und von Politologie und vor allem von Elektronik, elektronischer Musik, akustischen Studien. Wie kommt es, dass Sie dann in der Philosophie den Ort gewählt haben, wo Sie das irgendwie zusammenbringen?
Biografisch ist es eine Wahl gewesen, die ich nach einem Fehlversuch in der Medizin relativ bald nach 3 Semestern getroffen habe und mir gedacht habe, Philosophie ist eigentlich die Form, die Welt zu begreifen, zu versuchen, die mich interessiert. Vorher hatte ich meine biomedizinische Technikausbildung, die mich eben zunächst zur Medizin geführt hat. Und ich bin dann relativ schnell eigentlich in die Praxis der Kulturarbeit eingewandert, über Kulturvermittlung zunächst und dann bald über Kuratieren und ähnliche Dinge. Und dann war ich ein Opfer eines kleinen verborgenen Numerus Clausus, der mit dem kleinen Latinum zu tun hatte, das ich als Techniker nicht vorweisen konnte. Und das habe ich dann nicht mehr geschafft. So kam es also ein bisschen dazu, 20 Jahre Studienpause zu machen, eigentlich die Sache liegen zu lassen. Und jetzt nach vielen Erlebnissen und Reisen um die Welten, die die Kulturarbeit so bieten kann, hat sich dann eigentlich für mich ergeben, dass die neuerliche Aufnahme des Versuchs der Integration dieser Fäden und des Zusammenführens mit einem Studium und einem entsprechenden Versuch eines Abschlusses wahrscheinlich am besten zu erreichen ist. So habe ich es gemacht.
Und diese Arbeit, sollte man vielleicht mal sagen, hat den Titel If Moses Had a Tape Recorder, und beginnt mit einer Anekdote aus dem Hollywood-Bereich, Cecil DeMille.
The Ten Commandments, ein Film, von dem ja jetzt erst gerade wieder jemand erzählt hat, dass die Trickmaschinen eigentlich auch noch bei Star Wars verwendet worden sind, also die, wo die optischen Teilung des Meeres stattfinden. Aber jedenfalls, das beginnt eigentlich mit einer scherzhaften Bemerkung zu einer unlösbaren Aufgabe, wenn man mit Sounddesign zu tun hat, nämlich die Frage, wie inszeniert man die Stimme Gottes so, dass sie das liefert, was das Filmskript verlangt. Und das kommt eben zweimal vor, bei den 10 Geboten, und wie nicht anders zu erwarten, ist die Stimme eine Tiefe, die aber sehr elektronisch verfremdet zu den Lichteffekten, die auf der Leinwand sind, etwas autoritär spricht. Und die Frage war immer, wer eigentlich Gott in diesem Fall die Stimme geliehen hat. Und das hat sich erst in den 2000er Jahren herausgestellt, dass es eben sowohl Cecil DeMille als auch Charlton Heston selber war. Und diese Verfremdungsgeschichte eine gewisse Rolle spielt. Und nachdem meine Arbeit sich um die Frage Technik und die Macht der Stimme dreht, war das ein schöner Einstiegspunkt, um sich genau mit der kommunikativen Funktion der Stimme selbst auseinanderzusetzen.
In der Formulierung, die Sie jetzt gerade verwendet haben, nämlich wie inszeniert man die Stimme, ist ja schon enthalten etwas vom philosophischen Stachel auch, der da drinnen ist, denn man kann lange suchen und wird nicht finden in der Philosophie die Frage, dass Stimme inszeniert ist. Die Stimme scheint ja etwas zu sein, was direkt mit dem menschlichen Leben, mit der Kommunikation zu tun hat. Und dass man Stimmen inszeniert, gehört in die Theaterwissenschaft vielleicht und nicht in den gewöhnlichen Bereich der philosophischen Überlegungen. Es ist aber auf der anderen Seite, und ich vermute, dass da ein Motiv für Sie liegt, auf der anderen Seite ist so, wenn man als Sounddesigner, Techniker von Beruf her ständig mit dem Thema, die Stimmen werden inszeniert, konfrontiert ist, ergibt sich damit auch die Frage, was ist denn eigentlich hinter dieser Inszenierung? Ist Stimme nur inszeniert? Ist Stimme quasi etwas, was hundertprozentig zu meiner Verfügung ist, sodass ich eine Stimme produzieren kann von Leuten, die es niemals gegeben hat? Ist das also ein Feld der beliebigen künstlerischen Gestaltung oder hat das einen Haltepunkt in dem Bereich des Alltagslebens und dessen, worüber Leute auch reden außerhalb des Medienbereichs?
Ja, für mich geht es fast sogar noch einen Schritt weiter mit dem Punkt, dass die Stimme aus der Philosophie herausgefallen ist. Ist kein Zufall, sondern der Plan an einem wirklich wichtigen Schnittpunkt eben in der Antike, der mit Plato zu tun hat und seinen Ideen, muss man nahezu sagen. Und in der Auseinandersetzung auch am Beginn der schriftlichen Kultur Griechenlands spielt die Frage der Inszenierbarkeit einer Stimme sehr wohl eine Rolle, auch eine sehr praktische, weil eben die Rhetorik darüber lehrt, wie der Vortrag abzuliefern ist und also ganz ausgearbeitet dann bei Quintilianus, also ein ausführliches Kapitel über die Führung der Stimme durchgeführt wird, das sehr viel aussagt über die Möglichkeiten der Inszenierung. In der Welt des Theaters, das ja auch nicht mit dem Theater, wie wir es zu verstehen haben, zusammenhängt, sondern da sprechen ja Götter unter anderem und Helden, ist die Stimme verleihen einer solchen Gestalt eine wesentliche Figur in der homerischen Tradition des Vortrags mit dem, was dann auch Musik zu tun hat, spielt das eine Rolle und das war irgendwie, soweit ich das aufgefasst habe, nicht ganz das, wo sich die Philosophie hinentwickeln wollte, sondern eigentlich das, wovon sie sich wegentwickeln wollte. Und damit ist die Stimme, aber nicht nur die Stimme, sondern eigentlich insgesamt die Modalität des Akustischen aus dem Überlegungsraum gefallen, kann man sagen.
Die zwei Stichworte sind ja da jetzt von Ihnen genannt worden. Das eine ist Rhetorik. Da hört man gerne dazu, das ist ja bloße Rhetorik oder das muss rhetorisch noch ein bisschen besser werden. Und das steht oft in einem Gegensatz zur Wahrheit. Also man kann eine Wahrheit unattraktiv oder attraktiver sagen und man braucht Rhetorikunterricht, wenn man sie so sagen will, dass mehr Leute damit etwas anfangen können. Aber an der Wahrheit würde das nichts ändern. Das ist sozusagen der Zwiespalt, der von einer platonischen Philosophie an der Stelle aufgebaut wird. Und da kommt jetzt gleich das zweite Stichwort rein, Ideenlehre, haben Sie genannt. Und die Ideen hört man nicht, soviel ich weiß.
Naja, das mit den, also zur Wahrheit noch. Natürlich ist hier eine bestimmte Konzeption von Wahrheit Voraussetzung, dass das möglich ist. Und es ist auch wichtig für dieses Verständnis von Rhetorik nicht zu vergessen, dass das Bestandteil eigentlich der Ausbildung der männlichen Bürger war, weil, und das hat jetzt mit der demokratischen Verfasstheit dieser Stadtstaaten zu tun, sowohl die Entscheidungsfindung mit Rede zu tun hatte, als auch die, unter Anführungszeichen sage ich jetzt, Wahrheitsfindung im gerichtlichen Prozess. Und hier oral kommunizierte Vorgänge eigentlich zu Urteilen geführt haben. Die einen Urteile in die Vergangenheit, es war so oder so, das Gericht, oder Urteile über die Zukunft, es wird so sein, weil wir politisch entscheiden. Und die Kunst zu überzeugen, Hörer und Hörerinnen, nein, nicht, das sagen wir heute, damals nur Hörer, zu überzeugen, noch dazu unter, sagen wir, schwierigen akustischen Bedingungen auf dem freien Feld, vielleicht mit einer Felswand dahinter, die ein bisschen Resonanz gibt, aber vor 5.000, 6.000 Leuten zu sprechen, ohne Verstärkung selbstverständlich verständlich zu bleiben, artikuliert zu bleiben und gleichzeitig authentisch aus dem Inneren heraus zu sprechen, ist keine natürliche Leistung und deswegen wurde das trainiert und aber im Verbindung auch mit ganzen Wissenssystemen, die daran gehangen sind. Ja, das ist das mit der Wahrheit irgendwie. Aber zu der Ideenlehre, natürlich sind die Ideen oder natürlich stumm, aber in dem Höhlengleichnis, wo so schön diese Figur vorgeführt wird und aus dem man eigentlich viel gewinnen kann, kommt ein akustisches Element vor. Es sind ja diese armen Verirrten gefesselt und schauen auf diese Schatten, aber es werden vorbeigetragen Objekte, die vom Feuer Schatten projizieren und die interessanterweise Träger der Objekte, nicht die Objekte selber, die murmeln was. Und das ist das akustische Element in dem Höhlengleichnis, das sich aber im Aufstieg zum Licht verliert. Es wird kein Wort mehr darüber verloren.
Also man könnte sagen, beim Platon geht es vom Tonfilm in den Stummfilm. Er offensichtlich hat er die Bedeutung der Filmmusik schon ein bisschen vorausgesehen, vor allem für diejenigen, die noch ein bisschen verfangen sind in den Sinnen, während die wahreren Ebenen dieser Entwicklungsgeschichte kommen dann ohne die Hintergrundmusik aus.
Vielleicht ist es auch eine quasi rhetorische Figur im Sinne der Plausibilität des Höhlengleichnisses, dass er in dieser bildhaften Geschichte zunächst einmal jemanden abholen will, damit das irgendwie nachvollziehbar wird. Aber spannend ist eigentlich oder interessant, dass in der Lichtmetaphorik, die dann die gesamte Philosophie prägt, das natürlich auch gar nicht mehr übersetzbar ist. Und würden wir so in die Jetztzeit gehen und fundamentale Unterschiede in den Modalitäten sehen, dann ist Licht eben mit Reflexionen befasst und nicht mit Quellen, nämlich von Licht. Und deswegen ist ja die Wahrheit dann diese Quelle des Lichtes, über die Reflexion, also in dieser gesamten optischen Metapher spielt sich eigentlich die Ideenlehre ab, während Akustik genau umgekehrt die Quelle, nämlich das klingende Objekt, relevant ist und nicht die Reflexionen des Echos davon. Ja, das ist eine komplett inverse Figur und lässt sich nicht so durchhalten. Ja,
also diese Bemerkung führt ja in die Richtung, wie faszinierend es sein könnte, wenn man sich überlegt, wenn in der Philosophie statt der Grundfigur der Reflexion die Figur des Echos eine Rolle gespielt hätte. Ne?
Und das ist eigentlich das, was mich langfristig interessiert, eben eine Philosophy of Sound mit dem Versuch, nicht als Gegenmodalität, sondern eben aus dem Register des Klanglichen heraus denkend und die anderen einbeziehend nachzuvollziehen, was das mit der Welt macht, die ich beschreibe.
Jetzt rekonstruiere ich das also ein bisschen so. Sie kommen an die philosophische Theorielandschaft mit einem ausgebildeten Expertenwissen über Sound und über Stimme und finden dort eher die Abwertung zunächst einmal der Stimme und beginnen die Arbeit jetzt damit, dass sie fragen, was ist denn Stimme? Und zwar angefangen von der medizinischen, von der körperlichen, von der akustischen Betrachtungsweise. Da das eine philosophische Sendung ist, nehme ich an, dass viele, die diese Sendung hören, auch noch ein bisschen geprägt sind von der Stimmvergessenheit der Philosophie und etwas davon gerne hören würden, was denn so die Hardware hinter der Stimmproduktion ist.
Dazu möchte ich vielleicht auch noch sagen, auch die philosophische Tradition des Denkens über Stimme, so rudimentär es war, hat mit einer Hardware-Vorstellung immer zu tun gehabt. Also die schlagende Luftröhre, die bei Plato kurz mal erwähnt wird und von Aristoteles wegtradiert wird, spielt bis ins 18. Jahrhundert eine Rolle und in der Vorstellung, was Stimme ist. Aber aus heutiger Perspektive, in den heutigen Modellen, muss man zunächst einmal die Frage stellen, und das habe ich in der Arbeit über die quasi alltagssprachliche Begrifflichkeit versucht herauszuarbeiten, ist Stimme das, was ich sage, also was ich produziere, oder ist Stimme das, was ich höre? Das spielt sofort eine große philosophische Rolle, wenn man diesen derridaschen Satz von sich vernehmen im Sprechen vor Ohren hat, muss ich jetzt sagen, was im Radio auch passt, wie wohl wir es nur gelesen haben. Und diese Geschichte ist also sprachlich nicht trivial und sie ist dann auch physiologisch nicht trivial. Also sprachlich heute, mit dem Lexikon wird immer der Schall, der produziert wird, gemeint, den man damit auch messen kann, aber die Phänomene, von denen wir dann reden, wenn wir meinetwegen in psychologischen Experimenten von Stimmen reden, sind nicht unbedingt im Schall enthalten, der messbar ist. Da spielt das Ohr eine Rolle. Und im physiologischen Modell löst sich das nicht auf, sondern gehört das zusammen und wird sozusagen in einen sogenannten phonatorischen Kontrollkreis, eine Feedbackschleife durch. Ja? Und jetzt fangen wir vom Stimmproduzieren an. Also was hier faszinierend ist, ist, dass die Stimme, die die Menschen haben, anders als die Stimme der Tiere, sehr subtil moduliert werden kann, bis hin eben zur feinen Artikulation, die uns Sprache ermöglicht, was also physiologische Voraussetzungen hat, die andere Spezies nicht mit uns teilen, was eben auch zu Menschendefinitionen geführt hat. Aber die müssen ja erst einmal ausgebildet werden. Das Zweite, was auffällt, ist, es gibt kein Organ der Stimme, sondern das ist eine komplexe Funktion von mehreren zusammenspielenden Organen, auch wenn wir gerne im Wienerischen, glaube ich, von einem Organ sprechen. Wir nehmen das
ein lautes Organ. Aber es ist nicht das Auge.
Es ist nicht wie das Auge.
Auch nicht die Zunge.
Nein, es ist eben nicht so, dass es ein dezidiert ausgebildetes Organ für diese Leistung gibt. Wobei die Stimme eben, das ist eine motorische Geschichte, aber es ist eben auch nicht so wie das Bein. Sondern das sitzt eine Sekundärfunktion auf Primärfunktionen von Organen, die mit anderen Dingen befasst sind und auch evolutionär früher ausgebildet worden sind. Also ganz wichtig der Atemapparat, der vital für das Fortbestehen des Organismus eine Rolle spielt. Der Verdauungsapparat mit all seinen Ingredienzien zur Nahrungsaufnahme, Zerkleinerung, Zähne, Zunge, Schmecken. Der Kehlkopfdeckel, der die Verzweigung macht und eigentlich die Lunge vor dem Speiseteilen schützt, also auch keine zunächst Sprechfunktion hat. Und in diesen Apparatus wird also sozusagen diese kleine Stimmlippe hineingeführt eigentlich. Man könnte sagen, das wäre das Organ, nur die Stimmlippe spricht nicht. Die macht nur so einen rummelnden Ton. Also das ist eben nicht die Stimme. Würde man sie aufnehmen, ist nicht wahnsinnig viel Differenziertes zu bemerken. Das hat zur Konsequenz sofort eine sehr starke Ausdruckskraft über die körperliche Verfasstheit der Sprecherin und des Sprechers, über alle diese Vitalfunktionen, weil das kann man sagen, oder würde ich sagen, dass die Vitalfunktionen in Wechselwirkung mit kognitiven Funktionen ausgebildet werden, wie zum Beispiel, dass das Kurzzeitgedächtnis mit der Atemlänge zu tun hat. Wir sprechen ja im Ausatmen, sehr selten im Einatmen, und das ist ein anderer Modus des Ausatmens, wenn gesprochen wird, als ohne Sprechen. Das muss alles gesteuert werden. Das hat alles wiederum in diesen ganzen Feedbackschleifen sehr diffizile Mechanismen zur Voraussetzung.
Also eine Idee, die mir dabei jetzt kommt, ist die, wenn man es mit der visuellen Erfahrung und Kultur verbindet, dann würde man ja niemals sagen können, dass die individuelle Art des Sehens so öffentlich und so manifest ist wie die individuelle Sprache. Mhm. Das ist doch eine ganz markante Unterscheidung. Wenn wir Menschen vom Sehen her betrachten, dann betrachten wir sie als diejenigen, die etwas wahrnehmen, es in sich verarbeiten, ohne dass wir wüssten, wie das jetzt gemacht wird, und dann davon Kenntnis geben. Während wenn man davon redet, wie Sie jetzt, Menschen in der Sprache lebend betrachtet und definiert, dann ist mit dem allerersten Ausatmen und Aussprechen eine Vielzahl von Qualitäten, die jeder Person eine eigene Stimme gibt, die die Stimme unverwechselbar macht, gegeben, was beim Blick schlicht und einfach nicht vorkommt.
Wobei eben das wahrscheinlich auch die Ursache für ein Missverständnis ist, nämlich so bei dieser Frage, das werden wir vielleicht später noch darüber reden, aber über die Frage der Natürlichkeit oder der Künstlichkeit der Stimme, was mit meinem Thema der Inszenierung zu tun hat. Also aus dieser physiologischen Gebundenheit an Primärfunktionen folgt ja, dass diese stimmbildenden oder konstruktiven Elemente auch autonom nervlich versorgt sind und damit meiner kognitiven Kontrolle entzogen sind. Was wiederum weiters dazu führt, dass man zwei Dinge annimmt, also erstens groß und klein, also die Resonanzräume etc., eine sehr starke Wahrnehmung, akustische Wahrnehmung der schlicht körperlichen Erscheinung der Person nahelegen. Und zweitens in der Ausdrucksform, in der stimmlichen, so etwas wie Wahrheit, wie wir vorher hatten, vermutet wird, ein Spiegelbild des seelischen Zustandes. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Art Physiognomie der Stimme, und das wäre sozusagen die Analogie zum Blick, wäre eher das Gesicht, auch das nehmen wir metaphorisch für Blick, also ein Gesicht sehen und die Ausdrucksweise des Gesichts. Und ja, nur das ist alles nicht so. Aber bevor wir das sagen, also das wissen die quasi Naturwissenschaftler, die sich damit beschäftigen, aber bevor wir das herauskriegen können, müssen wir noch natürlich wissen, okay, das ist, es gibt noch viele Feinheiten, unglaublich schnell geht die Artikulation, das sind die schnellsten motorischen Bewegungen nahezu, die wir tun können, unglaublich fein, also das stellt sprechen können, stellt dann den Apparat auch an den nervlichen und den muskulären außerordentliche Anforderungen. Aber es gibt eben dieses Ohr, ohne dass es die Stimme gar nicht gibt. Also das ist jetzt nicht nur philosophisch, sondern wahrscheinlich auch evolutionär sinnvoll, so zu denken, dass das Ohr vorangeht.
Restaurantın işinde mi moy? Poyuz kette para jatır. Poyuz kette para jatır. Restaurantın işinde oturgan, oturgan masamda karşısında gördüm. Bir adam, bir hatun ay, bir bala oy. 5-6 yaşında, 5-6 yaşında o balay. Men poyuzda yak baray, vak baray, vak bar okup oturganda. Teşinde wire plandan teşinde karasam ballamen yakesi sart kaçıp tosuptu sart kaçıptu ay teşinde teşinde ol balla balla balla kol kol sallap sallap sallap sallap turken şeşesi şeşesi benim benim kasımda kasımda kalıptı kalıptı ay payız payız payız payız ketip ketip para çatır ketip para çatır ketip para çatır ol kişkenle kişkenle ul ballanın ballanın ballanın kolun kolun kolun kişkenle kolun körüp yatırmam körüp yatırmam şeşesine şeşesine kolun kolun salda jat reken, salab jat reken. Oy, oy, oy, ishimge, ishimge, ishimge, biri utustu, biri utustu, ne gördüm oy, ol şeşesinin, ol şeşesinin, karavu, karavu, baska, baska, baska yerde yedi uay, İşimge, işimge, bir, bir, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü, utüstü.
Ich denke, wenn ich sowas höre, und das würde ich jetzt auch gerne rückfragen, wegen der Elektronikexpertise, ich denke, wenn ich so eine Sendung bearbeite und in einem Schnittprogramm damit umgehe, dann habe ich diese Frequenzbänder, wo ich die entsprechenden Amplituden, Schwingungen, Frequenzbereiche habe. Und dann stehe ich immer vor denen und schaue sie mir an. Und als solche sind es Outputs in einem entsprechenden Messsystem, Rauschen in der verschiedensten Art. Und jedes Mal, wenn ich dann oder so etwas bemerke, das ich rausschneiden will, frage ich mich, ist das jetzt ein oder ist das ein M? Und bin jedes Mal gestoßen auf das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass nämlich rein von der Frequenzverteilung her praktisch nicht festzustellen ist, ob das, was ich sehe, ein sinnbestimmter, sinntragendes Moment ist oder etwas, was dazwischen liegt. Oder, um es noch einmal sozusagen zu verschärfen und die Spirale noch ein wenig anzudrehen, ob es ein nicht sinntragendes Moment ist, das aber im Kontext des Redens trotzdem als sinntragend betrachtet werden kann, weil eine zweite Interpretation sagt, dass der da jetzt zu stottern anfängt, das sagt auch etwas. Also das ist für mich der Bereich, in dem das Hören als notwendige Voraussetzung auch für den Umgang mit dem Output der Stimme eine wichtige Rolle spielt.
Wir können das auch ganz unelektronisch mit Papier und Bleistift machen und uns schlicht Schrift vorstellen. Ja, also der Versuch, ein Phonem in einen Buchstaben zu binden oder eine Kombination von Phonemen, wirft ja die Frage auf, gibt es die oder gibt es die nicht, diese Phoneme. Und das, was die Menschen, die das mit den psychologischen Experimenten abtesten, feststellen, ist, dass natürlich die Verfügbarkeit eines visuellen Bildes die Rezipierbarkeit eines akustischen Musters unterstützt. Soll heißen, diese Verbildlichung des Klangvorgangs in den Spektrogrammen hilft uns, eine Vorstellung zu entwickeln, und wir könnten, wenn wir das lange üben und Experten und Expertinnen sind, auch aus den Mustern ganz gut ablesen, was für eine Art klangliche Repräsentation da herauskommt. Die Point ist aber natürlich, wir sprechen in Vokalen und Konsonanten, die Vokale sind relativ frequenzarm, also.
Ja, aber sie haben die Formanten, sie haben diese Schichten.
Die haben diese Formantenschichten, die sehr wichtig sind, aber die Konsonanten sind eigentlich diese in jede spektrale Richtung sich bewegenden Dinge. Und jetzt können, glaube ich, soweit ich das irgendwo aufgenommen habe, können wir haben ein Kontinuum in unserem motorischen Apparat von möglichen Klängen, die wir erzeugen. Sprachen ziehen aber nur ein reduziertes Potenzial daraus ab. Also verwenden manche Sprachen nur, weiß ich nicht, 30, 40 Möglichkeiten, andere 120. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele möglich sind. Und da sieht man schon eine Reduktion des möglichen Klangraumes, den wir in der Mundhöhle mit dem Apparat das erzeugen können, in das, was phonetische Sprache wird, und das wird dann noch einmal reduziert in dem, was wir, wenn wir eine Schriftsprache entwickeln, als abbildungswürdig sind, und aus dem macht ja der Derrida dann seine Differenz, wenn man so will, also aus diesem kleinen Wortspiel. Aber es hilft, aber da ist wieder diese Henne- und Ei-Frage eigentlich, was da vorangeht. Und noch final antwortend ein Nebengeräusch. Es gibt Sprachen, die verwenden Klicklaute, die also in unserer Sprache nicht vorkommen als ganz wesentliche kommunikative Zeichen. Und die hören wir nicht. Und jetzt wissen wir, dass die kleinen Kinder irgendwie, bevor sie die Sprache erwerben, wenn sie den Phonemen nicht ausgesetzt sind, die sprachkonstitutiv sind, dann unterdrücken sie die Möglichkeit der Wahrnehmung, um quasi das Signal einfacher verarbeitbar zu machen. Die Leistung, Plastizität des Gehirns ist hier eine Rolle und das Gehirn kann also Reize auch unterdrücken, aktiv unterdrücken und eben nicht zum Klang, zur klanglichen Bandbreite der Sprache passende Dinge werden also ausgefiltert, bevor ich sie wahrnehme, was dann es sehr schwer macht, später eine Sprache zu erlernen, die also jetzt phonetisch ganz anders organisiert ist als die, in der ich ursprünglich
bin. Also ich finde diese materialistischen, physiologischen Voraussetzungen ausgesprochen spannend und geradezu versuchend spannend, also versucherisch spannend. Und wir sollten aber dieser Versuchung dann jetzt doch uns wieder ein bisschen entziehen und den nächsten Schritt machen, der jetzt in die Richtung geht, dass Sie in der Philosophie begonnen haben zu suchen. Gibt es da gegenläufige Traditionen zu den Tendenzen des zurückhaltend bis ignoranten Umgangs mit der Sprache und etwas, was Sie gefunden haben, was im deutschen Sprachraum noch nicht sehr bekannt ist und was darum extra verdienstvoll ist, ist, dass im Rahmen der phänomenologischen Schule ein US-amerikanischer Philosoph, Don Eide, tatsächlich mal sich mit der Frage beschäftigt hat, wie schöpfen wir denn die Erscheinungsvielfalt und die Erscheinungsweise der Stimme in ihrem eigenen Bereich besser aus. Was wäre da dazu zu berichten?
Ja, was Don Eide gemacht hat, war, also sein Buch heißt Phenomenology of Listening and Voice, was ich deswegen grundrichtig in der Intuition fand, weil die Bedeutung des Ohrs eben von der Stimme nicht zu trennen ist, im Gegensatz zu den Lexikon-Definitionen. Und so hat er sich also in einer sehr schematisierten Methodik, die er auch angibt, was mir gut gefallen hat eigentlich, das ist fast eine amerikanische Herangehensweise, so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, geht er phänomenologisch zunächst eben seinen Introspektionen über das Hören nach, um dann eine Phänomenologie der Stimme zu entwickeln. Und die war für mein Thema deswegen von Bedeutung, weil, zurück zu dieser Frage der Inszeniertheit, ja irgendwo Einstiegspunkte sein müssen, abgesehen von den physiologischen Voraussetzungen, kann ich es überhaupt, mit denen Techniken von Stimmen operieren. Irgendwo müssen die ja ansetzen an irgendwelchen Elementen. Und wenn also die Sprachtheorie die Stimme ganz entfernt, kann es das gar nicht geben. Wenn es aber eine Phänomenologie der Stimme gibt, die Ansatzpunkte liefert, so war meine Zugangsweise, dann könnte ich da etwas finden. Und der zweite Text eigentlich, an dem sich das reibt, also neben Derrida, den ich jetzt vielleicht lieber weglassen würde, war von Sibylle Krämer über den Zugang einer negativen Semiologie der Stimme, der deshalb interessant ist, weil er von einer Rehabilitation spricht, also Sibylle Krämer spricht davon, Stimme zu rehabilitieren, aber eben davon ausgeht, dass Stimme außerhalb des Prozesses der Semiosis der Sprache funktioniert. Und das leuchtet mir wieder ein, noch kann ich es wahrnehmen, also es entspricht nicht meinen alltäglichen Erfahrungen. Und deswegen wollte ich dann diese zwei Dinge gegeneinander stellen und habe mir das angesehen.
Jetzt die Phänomenologie von Don Eide kommt auf etwas, was wir schon berührt haben mehrfach, auf dieses Fokusfeld-Horizont-Phänomen hin, das auch etwas mit Echo zu tun hat. Wie sollte man sich das vorstellen?
Ja, also zunächst einmal ist auch Eide versteht seinen phänomenologischen Zugang als eine Art Vorarbeit für eine Philosophy of Sound oder eine Ontologie des Auditiven und differenziert oder eben bringt zusammen den visuellen Horizont und den akustischen Horizont, um auch Schnittmengen und Unterschiede herauszuarbeiten. Und das Objekt, das uns Philosophen sehr gerne beschäftigt, ist meistens stumm. Und ja, erst wenn es runterfällt, hört man es. Was sofort die Frage auch bei akustischen Vorgängen nach Ereignis oder Ding nach sich zieht. Also wir sind sofort in einer philosophischen Fragestellung. Und vielleicht einen Satz noch dazu. Und Aldi begreift das auch als quasi antimetaphysischen Vorgang, weil in seinem Verständnis Metaphysik dort anfängt, etwas zu erklären, was der Horizont des Erfahrbaren nicht mehr hergibt. Und in dem Sinn sind diese Horizonterweiterungen, also wenn man der rein reduziert visuellen Welt, er spricht von einer zunächst Reduktion auf das Visuelle und dann im weiteren abendländischer Philosophie eine Reduktion durch die visuelle Metapher. Wenn man die ein bisschen kritisieren mag, dann ist eben die auditive Metapher relevant. Also das ist auf der Vorgang. Ja.
Ich probiere jetzt ein bisschen etwas Riskantes, nämlich wir haben in den bisherigen Gesprächen so locker ein paar wichtige Theoretikerinnen und Theoretiker eingestreut. Wir haben von Platon geredet, von Derrida geredet, Sibylle Krämer, Don Eide. Und wenn man sich zu Gemüte führt, in welchem Rahmen und in welchem Setting hier Sehen und Stimme jeweils gesehen wird, kommt man auf sehr komplexe Zusammenhänge. Und vielleicht gelingt es uns, das wäre jetzt sozusagen die Aufgabe, kurz mal zu skizzieren, wo wir da überhaupt sind. Und ich versuche es mal damit in Erinnerung zu rufen, dass es beim Platon auf der einen Seite diese stimmlosen Ideen gibt, beim Platon andererseits aber eine sehr berühmte und sehr bekannte Kritik an der aufgeschriebenen Tradition gibt, wozu der Platon sagt, wichtig ist, dass wir reden. Und nur wenn wir reden, das heißt, wenn wir unsere Stimme verwenden, werden wir eine Verlässlichkeit haben, den Sinn zu bewahren und die Überlieferung zu machen. Das ist sozusagen die sonderbare Spannung zwischen auf der einen Seite das Hohe, die Ideen, das Visuelle hat keine Stimme, aber wir dürfen uns auch nicht einfach auf Strukturen beziehen. Wir brauchen unseren Körper dazu. Und dazu jetzt auf der anderen Seite neuzeitlich die massive Kritik von Derrida an dieser Stimmverliebtheit, die ja ein bisschen gegen das spricht, was wir vorher gesagt haben, dass die Philosophie die Stimme vergessen hat. Der Derrida sagt ganz im Gegenteil, wir sind ein Logozentrismus und in dem Logozentrismus haben wir die Schrift vergessen und Derrida nun privilegiert die Schrift und da sind wir an der Stelle, wo er der Stimme vorwirft, in diesem Differenz-Beispiel, dass sie bestimmte Unterscheidungen gar nicht machen kann, die wir schriftlich machen können. Und die Sibylle Krämer, die noch einmal jetzt eine negative Semiotik der Schrift macht. Also wie orientiert man sich in diesem Zusammenhang?
Ich kann immer nur sagen, zuhören, nämlich an der Stimme. Und das ist, also das war eines der Probleme mit dieser Arbeit, wenn ich an einem konkreten Phänomen interessiert bin, das durch verschiedenste Disziplinen verhandelt wird, auch unterschiedliche Schulen der Philosophie, redet man meistens von was anderem. Also eben sehr markant, Derrida redet eigentlich nicht von der mundanen Stimme oder von der Stimme, mit der wir sprechen, sondern von der phänomenologischen Stimme oder einer idealisierten Stimme eigentlich, ja, die er dem Phonozentrismus meint. Was aber nicht ganz durchgehalten ist, weil er im Text immer wieder Beispiele auch der gesprochenen Stimme einstreut, interessanterweise. Ja. Und auch das Spiel mit der Differenz ist ja ohne Stimme nicht möglich. Also das ist aus meiner Sicht in sich fast, ich will nicht sagen widersprüchlich, aber doch bemerkenswert. Aber sein Ansinnen war natürlich eines der Metaphysikkritik, so habe ich es zumindest verstanden. Das Ansinnen bei Krämer mit der Rehabilitation ist auch eines, das eher der Befreiung dient von von Strukturen, wenn man so will, also des Logos, also dieses, also sie sagt jetzt, wenn man auf die Stimme hört, kommt man in ein anti-intellektualistisches Sprachkonzept. Und es scheint eben so zu sein, dass der Intellektualismus hier das ist, das balanciert werden soll. Ja? Deswegen wird die Stimme auch als Schwellenphänomen gedeutet zwischen Körper und Geist. Aber der Zugang ist da auch ein medientheoretischer, ein wenig, oder es ist ein bisschen Medientheorie, spielt da auch eine Rolle. Ja, und mein Interesse gilt eigentlich wahrscheinlich fast ingenieursmäßig dem Thema, wie funktioniert Stimme widerspruchsfrei, auch jetzt im philosophischen Konzept. Und keiner dieser Ansätze fand ich tauglich für Phänomene, die eben dann in der technischen Inszenierung, ich komme zurück zu der Eingangsanekdote mit der Stimme Gottes, eine Rolle spielt. Denn das, was da passiert, kann nicht gefasst werden. Ja, mit keinem dieser Konzepte zunächst. Also am ersten noch eben dann bei der Phänomenologie bei Ide, der abwirft, wie wir das wahrnehmen.
Es gibt ein Interview mit dem Toningenieur da drinnen, das ich auch sehr interessiert gelesen habe. Was ist denn der Blick eines Radiotoningenieurs auf diese Probleme? Wenn man ihm so etwas sagt, wie das, worüber wir hier gerade reden, gibt es da einen Sens dafür?
Absolut. Also gerade Audio Engineering oder Toningenieure, die also mit dieser flüchtigen Welt oder ephemeren Welt der klanglichen Erscheinung zu tun haben, sind sehr sensibilisiert. Ihre Metaphorik ist aber meistens physikalisch, akustisch, technisch, mit ein bisschen Psychoakustik im Ingredients und eben in der kulturellen Praxis bei einem Toningenieur, der für Radio zuständig ist, in der Wahrnehmung dessen, wie sich das in der öffentlichen Kultur verändert. Ja, also wenn wir von einer Geschichte der Stimme sprechen, ist impliziert, dass sich die Stimme ändern kann, damit ist sie bereits im Feld des Kulturellen, damit sind also ist der Inszenierung Raum gegeben. Und da ist eben sehr interessant eigentlich, wie technische Bedingungen, technisch-ökonomische, technisch-ökonomisch-politische Bedingungen, die Klangerscheinungen der Stimmen auch im Radio dominieren, die aber wiederum unsere soziale Textur ausmachen. Ne?
Werden eigentlich im Radio so gängig Stimmen nachbearbeitet, gemastert? Stimmen erzeugen eben auch einen sehr unmittelbaren Bezug, nicht? So ähnlich wie, wenn man sich jetzt überlegt, ich bin in einer Fernsehdiskussion, dann gehe ich vorher in die Maske. Mhm. Das heißt, die Schweißtupfer werden weggetan und es wird darauf geachtet, dass mein Gesicht nicht glänzt. Wie schaut denn das de facto mit der Stimme aus, die ich dann verwende, wenn ich in der Diskussion drinnen bin?
Genau so. Also die Schminkmöglichkeiten oder die Maskenmöglichkeiten sind eben zunächst einmal gegeben durch den technischen Apparat. Die technische Form des Mikrofons spielt eine Rolle betreffend der räumlichen Akustik, der Frequenzzeichnung und betont bestimmte Anteile, unterdrückt andere, erzeugt Effekte. Also in dem Interview spricht der Ingenieur Peter Michel von dem Nahbesprechungseffekt des Kondensatormikrofons, das also vor allem tiefere Frequenzen hervorhebt. Vorher hat man die Sprecherkabine, eine abgegrenzte Räumlichkeit, in der bestimmte Resonanzverhältnisse sich richten. Aber in der Geschichte des Radios geht es ja zunächst einmal um Verständlichkeit und die größte Sorge ist eigentlich, dass der ganze Apparat versagt und die Botschaft auf der Strecke bleibt. Das führt also auch zu bestimmten Sprechformen. Man darf auch nicht vergessen, dass also in der vor allem deutschen Radiogeschichte der Begriff Gleichschaltung sagt es, die Nationalsozialisten extrem engagiert in der Verwendung von Technologie mit Stimmen waren, also sowohl in der direkten Live-Rede als auch im Radio. Und das Gleichschaltungselement beinhaltet also jetzt auf der Ebene des Dialektes die Entregionalisierung bestimmter Ausdrucksformen, das technische Equipment führt dazu, dass man bestimmte Betonungen machen soll, also zum Beispiel kulturell, also dieses rollende R der 30er Jahre ist jetzt bestimmt nicht mehr so angesagt. Ja, da gibt es ganz, ganz viele und was also Peter Michel also sehr schön betont in der Entwicklung dieser technischen Möglichkeiten auch ist, also im Wettbewerb, was das Radio betrifft, die sozusagen Quintessenz des Kommerziellen in der Werbung, die so also stets aufmerksamkeitsheischend den sonstigen Signalfluss dominieren mag, ist natürlich die durchsetzungskräftige Stimme das Hauptanliegen und wie quasi das Nachziehen dann der sonstigen Stimmumwelt dieser Extreme dann in sein kulturelles Pattern einmündet.
Das ist die durchsetzungskräftige Stimme und interessanterweise natürlich auch die subtiv experimentellen Soundeffekte, die ja Aufmerksamkeit erzeugen und die zum Teil auch aus der Avantgarde kommen und in die Werbung mit reingenommen werden, weil sie einen Fokus, einen neuen schaffen gegen das gewöhnliche Sprachmuster.
Ja, also das ist immer so ein Bruch, der weckt Aufmerksamkeit, das wissen auch die Neuroscientists, das kann man messen und das braucht man nicht messen, weil das sehen wir eh im Radio sozusagen und man hört, man braucht sich immer selber beobachten. Aber das Interessante ist, also wie das sedimentiert, auch kulturell sedimentiert und also nochmal, Post-Production ist bei Radio eher Hörspiel und Feature, aber eigentlich im Live-Betrieb, also es gibt Sprecherinnen und Sprecher, die bestimmte Filtereinstellungen live im Mischpult abrufen können und da gibt es also bestimmte Typen, die heute technisch, da komme ich rein und schalte mir einen Typ ein und klinge ich halt so.
Staatstragend.
Ja, aber früher Staatstagen, aber auch das ändert sich. Also diese Geschichte der amtlichen Nachrichten, gesprochen von Petner Fichtner, es ist 25, das ist jetzt nicht mehr modern. Jetzt haben wir eher den hektischen O-Ton, also den nicht mehr gesetzten Text. Auch da gibt es also schon in den 30er Jahren Parallelen dazu. Aber jetzt wird also Authentizität, also gute Leitung aus dem Feld, ist nicht so gut. Es muss rauschen und krachen, damit man weiß, der ist also jetzt wirklich in Syrien und nicht daneben an.
Ich würde, um das Gespräch zum Ende zu bringen, jetzt hier noch eine Verbindung ziehen zur politischen Wirksamkeit der Stimme. Kommt auch Foucault vor am Ende. Und die Frage, weil ich gerade staatstragend gesagt habe, von Machtstrukturen, die sich mit Stimme verbinden. Was kann man dazu noch bemerken?
Ja, also vielleicht eine kurze noch Geschichte. Also als ich dann versucht habe, und meine Arbeit ist zwar schon umfangreich, aber trotzdem abgebrochen, quasi. Die Frage Technik, ja, Körpertechnik, aber dann ist immer die Frage, was ist das Ziel der Technik? Also wenn ich eine Technik einsetze, möchte ich etwas erreichen und die Frage ist, was erreiche ich mit der Stimme? Was ist das eigentlich? Und sprachphilosophisch würde man meinen, verstanden zu werden, aber ich glaube, das ist zu wenig, um wirklich zu verstehen, was kulturgeschichtlich mit der Stimme vorgegangen ist. Und ein ganz wesentliches Element der akustischen Modalität ist die zunächst Ungerichtetheit des Schalls, des Rundums und im Unterschied im Gegensatz zum Sehen, womit Hierarchien auch von Personen in eine andere Form von Verhandlung treten. Und Reputationsmanagement und auch Hierarchien der Macht, das sind Themen, die in der Stimme, mit der Stimme eine Rolle spielen. Wir denken jetzt nur an das mit Sinken der durchschnittlichen Tonlage von Frauenstimmen in Machtpositionen. Also die gehen da ziemlich runter, wie da beobachtet wird und so weiter. Da kommen wir wieder zurück zu dieser Größengeschichte. Aber das Interessante ist, dass ich denke, dass die Stimme eben in dieser Gouvernementalität eine Rolle spielt. Man würde die Technologien von Zeichensystemen, die es uns gestatten, mit Zeichenbedeutungen, Symbolen oder Sinn umzugehen, der Stimme zuordnen. Ich habe aber gesehen, eben, dass Technologien der Macht, die das Verhalten von Individuen prägen oder einer Herrschaft unterwerfen, ein ganz wesentliches Ziel der Techniken der Stimme sind. Und eben das zweite Element, das sind diese Technologien des Selbst, wo also der Feedback-Loop, von dem wir vorher gesprochen haben, wieder eine Rolle spielt. Also nicht nur die Autoaffektion im Sinne, wie das jetzt bei Derrida abgehandelt wird, sondern ich spreche mir auch Mut zu mit meiner Stimme oder ich atme tief durch und die ganze Körperhaltung, also alles das gibt es also auch tradierte Technologien des Selbst, wo die Stimme eine Rolle spielt. Er spricht aber nicht von Stimme.
Also ich hoffe doch, dass das, was wir jetzt hier getan haben, weniger eine Technologie der Machtausübung, sondern eine Dialogführung mit Hilfe von zwei Stimmen gewesen ist. Vielleicht ein bisschen musikalisch sogar. Über Musik haben wir ganz wenig geredet. Auch nicht über Stimme in Musik. Kann alles noch kommen. Peter Rantasar, danke sehr für das Gespräch.
Danke.
Jean, Jean, Jeanette.